Ich bin ein guter Mensch und bin richtig sicher hier. Und auf einmal kann dann die Zahnpastatube dazu führen, dass ich mich nicht in Sicherheit fühle, weil es das Gefühl in uns auslöst. Hey, wie schön, dass du hier heute wieder am Start bist bei den Mindful Sessions, bei deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Und hier erwartet dich heute ein ganz besonderes Interview zum Thema Trauma und Beziehung. Und ich habe mir eine Expertin eingeladen. Ich würde sagen, Deutschlands bekannteste Traumatherapeutin. Herzlich willkommen, Verena König.
Vielen, vielen Dank, liebe Sarah. Was für eine Vorstellung. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber wir lassen es mal so stehen.
Ich finde schon, dass das stimmt. Und Trauma und Beziehung. In deinem Buch, das eröffnest du folgendermaßen, auf das gehen wir auch später noch ein, Trauma erkennen wir daran, wie wir unsere Beziehungen führen und erleben. Das Maß an Heilung von Traumafolgen erkennen wir daran, wie sicher, wohl und lebendig wir uns in unseren Beziehungen fühlen. Kannst du das ein bisschen ausholen? Und vielleicht auch mal da anfangen für die Hörerinnen und Hörer. Was ist überhaupt ein Trauma?
Ja, das sind so wichtige Fragen zu Beginn. Und ich werde auch nicht müde, auch diese Fragen immer wieder auch ganz, ganz beherzt zu beantworten, weil es einfach so wichtig ist. Also der Begriff Trauma ist ja inzwischen relativ verbreitet und deswegen aber nicht unbedingt besonders klar oder besonders differenziert. Und es ist wichtig für mich als Fachfrau und als ein Mensch, der andere begleitet, dass wir den Begriff achtsam und korrekt behandeln, weswegen ich mich auch immer über diese Frage freue. Was ist denn eigentlich ein Trauma? Und es gibt ganz klare Definitionen aus der Psychotraumatologie, die auch sehr detailliert sind, wenn man zum Beispiel Diagnosen fällen oder stellen möchte. Aber man kann es ein bisschen eindampfen auf was ganz Wesentliches. Und das kann man folgendermaßen greifen, dass eine potenziell traumatische Erfahrung, also eine Erfahrung, die zu Traumafolgen führen kann, eine Erfahrung ist, die uns in unserem Erleben so erschüttert, so sehr erschüttert, dass sie uns überfordert und zwar auf ganz vielen Ebenen. Sie überfordert uns in der Fähigkeit, diese Situation zu bewältigen. Also wir erleben in der Situation Ohnmachtsgefühle, Hilflosigkeit im höchsten Maße bis hin zum Gefühl, wirklich im Leben bedroht zu sein. Und eine solche Erfahrung überfordert uns dann auch im Nachhinein darin, sie zu verarbeiten. Also wenn die Situation entsprechend schlimm erlebt wird und dann die Verarbeitung nicht gelingt, dann entstehen Traumafolgen und dann sprechen wir von Trauma, also dass ein Mensch von Trauma betroffen ist. Und das bedeutet eben auch in der Konsequenz, dass das ziemlich individuell ist, dass man also nicht sagen kann, dieses oder jenes Ereignis ist für jeden Menschen traumatisierend, sondern entsprechend seiner inneren Konstitution, seiner Ressourcen im Umfeld, der ja, ganzen Möglichkeiten, die ihm zur Verfügung stehen, kann etwas sich schrecklich anfühlen, aber dann verarbeitet werden oder eben auch in der Situation schon als bewältigbar erlebt werden, während andere Menschen daran total scheitern oder sich scheiternd fühlen. Genau.
Das finde ich so wichtig, was du sagst, weil ich glaube, vielen Menschen fällt es auch schwer, A, das einordnen zu können und B, sich vielleicht auch einzugestehen und auch die Erlaubnis zu geben, zu sagen, hey, warte mal, vielleicht habe ich da eine traumatische Erfahrung gemacht, weil wir oft versuchen, ein Gradmesser dafür ausfindig zu machen und sagen, naja, wie kann ich denn jetzt sagen, dass ich eine traumatische Erfahrung gemacht habe? Ich hatte doch eigentlich eine glückliche Kindheit. Ich hatte immer genug zu essen auf dem Tisch. Beide meine Eltern leben noch. Also um es jetzt mal ganz plakativ zu sagen, ich habe keine schwere Krankheit erfahren. Und deswegen finde ich das so wichtig, dass du das so hervorhebst, dass das sehr, sehr individuell ist in der jeweiligen Situation. Wie habe ich das persönlich erlebt? Auch sicherlich, welche Ressourcen standen mir zur Verfügung?
Genau.
Ja, dass man sich das nicht abspricht, ja,
ja.
Und sagt, ich mein Leid ist nicht so groß, ich darf das nicht sagen. Mhm. Jetzt auf der anderen Seite aber auch, wie würdest du sagen, wenn wir jetzt in die Beziehung reingehen, gleich auch gerne noch mal tiefer, jetzt kann es ja sein, dass ich merke, oh, ich habe Schwierigkeiten in der Beziehung zum Beispiel zu meiner Kernfamilie, aber nicht zu meinem Partner oder meiner Partnerin. Mhm. So, da erlebe ich jetzt keinen Ripple-Effekt, ja, oder habe keine Schwierigkeiten. Woran erkenne ich denn, hey, das ist mein Thema, und woran erkenne ich aber auch, hey, vielleicht ist es auch das Thema von jemandem anderen, mit dem ich da diese Schwierigkeiten habe und die Person tut mir nicht gut und ich müsste da vielleicht müsste die Person eher an sich arbeiten und das, was ich machen kann, ist eine gesunde Grenze für mich setzen. Ich glaube, das ist auch ganz schwierig für Menschen, das zu benennen und den Finger drauf zu legen. Um es jetzt mal ganz plakativ zu sagen, liegt es jetzt eigentlich an mir?
Ja, wow. Das ist eine ganz, ganz komplexe Frage, finde ich. Und eine, die wir uns stellen sollten, wenn wir in solchen Situationen sind, wo wir Probleme miteinander haben, Konflikte miteinander haben, die sich nicht lösen lassen. Und die Frage bleibt leider oft aus. Also leider bleiben Menschen häufig an der Stelle hängen, wo sie entweder davon ausgehen, es ist nur der andere schuld, in Anführungszeichen, oder man selbst ist einfach falsch und das Problem. Was übrigens auch typisch so für unverarbeitete innere Herausforderungen ist, dass wir nicht differenziert und nicht mehrdeutig oder vielschichtig denken und empfinden können, sondern eher schwarz-weiß denken. Das ist auch eine Art Schutzstrategie. Aber das ist ein anderes Thema zu deiner Frage. Ich glaube, das ist ein Prozess, das rauszufinden. Ich glaube, darauf gibt es keine so einfache Antwort. Es gibt bestimmt ein paar vielleicht Prinzipien oder Aspekte, die man so in den Blick nehmen könnte. Aber da kommt immer auch dazu, dass wir auf uns selbst bezogen und auf unsere engen Beziehungssysteme häufig sehr betriebsblind werden. Also es hilft sehr, sowas mit jemand Drittem anzuschauen, wenn wir bei Konflikten das Gefühl haben, wir kreisen, ich stecke fest, ich kann es gar nicht greifen, wo ist eigentlich der Ursprung, wo ist eigentlich der Kern des Problems, bin ich's oder ist es der andere? Da hilft sehr der Blick eines Dritten darauf, also dass man mal von außen sich eine Perspektive reinholt. Und ich glaube aber trotzdem, dass wir, wenn wir ehrlich schauen, zu uns selbst zum Beispiel rausfinden können, ob wir das schon kennen. Also ob das eine Art Konflikt ist, eine Art Empfindung, eine Dynamik, die uns irgendwie schon vertraut ist, wo wir vielleicht das Gefühl haben oder zu dem Gefühl kommen könnten, okay, das ist vielleicht ein Muster, ja, was ja immer wieder stattfindet in unterschiedlichen Settings, aber eigentlich ein Muster. Und dann wäre es schön, da tiefer einzutauchen und mal zu forschen, was steckt in diesem Muster alles so drin an unerfülltem Bedürfnis, an Versuch, sich zu schützen, Versuch zu vermeiden, vielleicht auch an Kampf um etwas, was man schon immer sucht oder schon immer vermisst. Also da kann man richtige Deep Dives dann machen, wenn man ehrlich schaut und entdeckt, okay, es ist vielleicht ein Muster, was ich da erlebe.
Könntest du da mal aus deiner Arbeit und deiner Erfahrung ein paar nennen, die dir immer wieder begegnen? Also was tragen Menschen in ihre Beziehungen mit rein, was darauf schließen lässt, oh, vielleicht lohnt es sich, da mal tiefer zu gucken, ob der Auslöser ein Trauma ist und dass der Streit oder die Konflikte in der Beziehung vielleicht eher eine Symptomatik sind.
Mhm. Ja, also vielleicht da zuerst nochmal übergeordnet. Es gibt natürlich in Beziehungen wahnsinnig viele Dynamiken und Möglichkeiten, sich in Konflikten zu verstricken. Und gar nicht immer müssen die mit Trauma zusammenhängen, sondern wir sind einfach auch Menschen, die miteinander in die tiefsten Prägungen vordringen. Und je enger eine Bindung wird, desto mehr kommt man auch an diese Punkte einfach dran. In den Momenten, wo Trauma eine Rolle spielt, haben wir meistens eben die das Erleben und damit auch so eine Art Symptomatik, also das ist symptomhaft für Traumafolgen, dass sich eben auch darin in dem gegenwärtigen Erleben diese Empfindung von Ohnmacht spiegeln, von Hilflosigkeit, von Ausgeliefertsein, von Verzweiflung, von einem Gefühl, einfach nichts tun zu können, obwohl man alles versucht, kämpft, macht, tut, redet, nicht redet, meidet, flieht. Also das Gefühl, in der Situation den Umständen oder der Dynamik ausgeliefert zu sein, das wäre symptomatisch und eben auch hinweisend dadurch auf Trauma im Hintergrund, weil das so ein Kernerleben von Trauma-Erfahrungen ist. Und diese Muster oder diese Fragen, mit denen Menschen in die Praxis kommen oder was wir einfach so häufig dann hören oder vielleicht auch, wenn wir Freundinnen und Freunden zuhören, einfach immer mal wieder berichtet bekommen, sind im Grunde Klagen. Also Menschen klagen darüber, dass sie an Grenzen stoßen, Konflikte erleben, die ihnen das Gefühl geben beispielsweise, und das ist so ein Kernthema, dass sie sich nicht gesehen fühlen. Also, dass sie ganz tief empfinden, ich komme gar nicht durch zum anderen. Mein Empfinden wird gar nicht wahrgenommen. Ich werde nicht gefühlt. Also diese Klagen über alltägliche Beziehungsprobleme, und natürlich gibt es da aber auch ganz viel schlimmere Probleme als die alltäglichen, aber beispielsweise dieses Klagen über das Alltägliche, wenn wir da ein bisschen nachfragen, was da drin für Empfindungen und Gefühle und auch für Selbstwahrnehmungsgefühle stecken, dann kommen wir häufig zu solchen Urwunden, wie nicht gesehen werden, nicht richtig sein, nicht geliebt werden, eigentlich doch nicht willkommen sein, einsam sein. Und dann sind wir schnell auf der Ebene, wo die Traumafolge eigentlich verankert ist sozusagen.
Es ist so, wir wollen ja Teil auch einer Gesellschaft sein. Wir wollen Teil eines Konstruktes sein. Wir wollen in Sicherheit sein. Ich glaube, wir verwechseln das Alltag im Alltagsgebrauch oft damit, ja, jemand will sehr beliebt sein. Das hat damit gar nichts zu tun. Mhm. Wir wollen Verbundenheit, die wiederum spiegelt, ich bin in Sicherheit. So wie ich bin, bin ich willkommen. Ich bin ein guter Mensch und werde so wahrgenommen als guter Mensch und bin richtig, prinzipiell erstmal bin ich sicher hier. Und auf einmal kann dann, jetzt greife ich dein Beispiel wieder auf, plakativ die Zahnpastatube dazu führen, dass ich mich nicht in Sicherheit fühle, wenn wir es jetzt mal überspitzen.
Ganz genau.
Ja, weil es das Gefühl in uns auslöst. Und ich habe letztens was sehr, sehr Einleuchtendes gehört. Die meisten Konflikte gehen oder passieren, weil wir davon ausgehen, dass wir eine Situation vom gleichen Standpunkt wahrnehmen. So, vielleicht ist es für die eine Person auch wirklich nur die Zahnpastatube und für die andere Person ist es aber was ganz, ganz anderes. Und deswegen ist eben dieses Eintauchen und Raum geben und auch darüber sprechen können, worum geht's hier eigentlich wirklich? Also jetzt mal weg vom Bullshit, worum geht's eigentlich wirklich?
Ja.
Aber wie schaffe ich das, da vorzudringen? Hast du da einen Tipp? Also klar, Paartherapie, aber wie schaffe ich das auch in den eigenen vier Räumen, sag ich mal? Vor allem, wenn ich mich eh schon nicht sicher fühle.
Also, ganz großartige Frage und du hast so wichtige Sachen gesagt, auf die ich gerne dann auch nochmal ein bisschen eingehe aus der Traumaperspektive. Es ist ja, wie du gerade beschrieben hast, so ein wahnsinnig wichtiger Aspekt, der Aspekt der Sicherheit. Und Sicherheit ist neurobiologisch, also auf einer Ebene unseres Nervensystems, das Erleben von Verbundenheit. Und wenn wir uns nicht sicher fühlen und wenn das eine Traumafolge ist und sich nicht sicher zu fühlen, ist die Folge von Trauma, besonders von frühem Trauma. Trauma ist immer ein Verlust von Sicherheit. Das ist eben auch per Definition sozusagen ganz klar. Und wenn wir also einen Verlust von Sicherheit erlebt haben, früh im Leben, und das geprägt ist in unserem Innersten, in unserem Nervensystem, in unserem Körper, in unserer Weltsicht, in unserer Menschensicht, also unserem Menschenbild, dann haben wir es echt schwer in Beziehungen, uns sicher zu fühlen. Und dann sind wir genau in der Situation, die du gerade beschrieben hast. Wenn ich mich eh nicht sicher fühle, wie soll ich denn dann mit solchen Themen umgehen? Wie kann ich ins Gespräch kommen? Wie kann ich eintauchen in diese Tiefe? Das ist ja ein bisschen wie ein Dilemma, ne? Also wenn ich mich nicht sicher fühle, kann ich ja auch nichts machen, was ich eigentlich erst machen kann, wenn ich mich sicher fühle. Aber ich muss ja ein paar Sachen tun, um mich sicher fühlen zu können. Da stehen ganz viele Menschen vor der großen Herausforderung. Ja, wie um Himmels Willen soll das denn gehen? Wir brauchen an der Stelle, das ist meine Überzeugung auch aus jahrzehntelanger Arbeit mit Klientinnen und Klienten, auf jeden Fall zu einem großen Teil auch unseren Verstand. Also wir brauchen unser Bewusstsein, unser Gewahrsein für das Hier und Jetzt und unsere Fähigkeit, Dinge einzuordnen und auch intellektuell zu bewerten, die brauchen wir ganz dringend. Das unterscheidet uns dann von Kindern beispielsweise, die Traumatherapie bekommen. Aber wenn wir als Erwachsene mit unseren Traumafolgen beschäftigt sind und gerne was heilsam verändern wollen, dann brauchen wir unseren Verstand, der uns einen Rahmen geben kann, um beispielsweise uns klarzumachen, wenn ich jetzt mit meiner Freundin oder mit meinem Partner oder einem anderen Menschen, mit dem ich in einer Beziehung stehe, wenn ich mit dem jetzt dieses Gespräch führe, dann wird mir nichts existenziell Schlimmes passieren. Ich werde hier lebend rauskommen. Also wir können mit dem Verstand ein bisschen Rahmen setzen, um es klar zu machen. Wir können ein Schrittlein wagen, ein Schrittlein raus aus der Vermeidung, aus der Schutzhaltung, ein Schrittchen raus in Richtung auf den anderen zu und in Richtung des Risikos, vielleicht etwas zu erfahren, was uns für uns neu ist. Ja, also wir brauchen den Verstand und wir brauchen unseren Körper. Wir brauchen die Fähigkeit, uns mit unserem Körper hier einigermaßen zu verankern. Also beispielsweise, da ist natürlich dein Kernthema auch die Achtsamkeit ganz, ganz wichtig, dass wir über eine körperorientierte Praxis sozusagen die Fähigkeit entwickeln, auf unserem Hintern zu sitzen und das wahrzunehmen, dass wir nicht unseren Körper verlassen und in irgendwelchen alten Zuständen landen, sondern den Körper auch als Anker wahrnehmen können, um uns ein wenig im Hier und Jetzt zu sichern, sage ich mal. Das sind also zwei ganz wichtige Aspekte. Und dann, wenn wir diese grundlegenden Aspekte vielleicht versorgen konnten, dann können wir jetzt mal schauen, wie geht's konkret, also in der Situation. Und etwas, was hier ganz, ganz, ganz hilfreich sein kann, ist tatsächlich die Neugierde zu entwickeln, mich für den anderen wirklich, wirklich zu interessieren. Also Fragen zu stellen. Das ist ein Weg, der uns häufig sehr viel Information liefert, ganz viele Türen öffnet, ganz viele Möglichkeiten gibt, auch wiederum uns in einem Zustand zu halten, der offen ist und nicht in die alte Richtung geht, weil Fragen zu stellen bedeutet, in einer Haltung zu sein, die auch auf den anderen und für den anderen offen ist. Das ist verbindungsstiftend und wie ich vorhin sagte, ist Verbindung und Verbundenheit etwas, was uns ein Gefühl von Sicherheit verkörpert empfinden lässt. Ja, das wäre jetzt mal so meine kleine, grobe, prinzipielle Gebrauchsanweisung für, wie kann man vielleicht sicher Deep Dives gestalten, ohne dass man sich schon total klar und sicher darauf vorbereitet fühlt. Ja.
Danke.
Was sagst du dazu, auch aus deiner Sicht als Fachfrau auch für Achtsamkeit und als Traumawissende?
Ich unterschreibe das total, was du gesagt hast. Ich würde noch ergänzen, auch so aus der Mindfulness-Praxis generell. Mhm. Also du hast die Körperhaltung oder dass ich im Körper, also die Wahrnehmung angesprochen und auch, was ich immer sehr, sehr hilfreich finde, auch den Beobachtergeist zu schulen, ohne etwas zu verdrängen, aber auch zu beobachten, was ja auch Mindful-Praxis ist, okay, was passiert da eigentlich gerade in mir? Und nicht sich zu verwickeln in die Dynamiken, in die wir uns sonst so verwickelt haben, sondern von außen mal drauf zu gucken, für einen Moment. Mhm. Und dadurch auch Neues zuzulassen und zu verstehen. Und ich bin auch ein großer Fan davon, dass auch so in meiner Trauma-Erfahrung Arbeit, dass man gar nicht oder überhaupt Arbeit Ich glaube, es geht auch gar nicht darum, etwas wegzumachen. Da glaube ich sowieso nicht dran. Ich glaube, es geht darum zu verstehen, was hat mich im Griff und wie hat es mich im Griff und diesen Griff zu lockern und zu lösen mit der Zeit immer weiter. Und deswegen ist, glaube ich, auch so diese Geduld mit sich ganz, ganz wichtig. Und auch die Geduld mit anderen. Und das ist ja oft so schwer. Schon allein, wenn es jetzt gar nicht um traumatische Erfahrungen geht. Allein, wir sind alle so komplex. Und ich glaube, das ist einfach auch eine lebenslange Übung, sich selbst, mit sich selbst irgendwie weicher zu sein und mit anderen Menschen. So.
Oh ja. Und das ist ja sowas extrem wertvoll ist für Betroffene, weil sie es erleben immer wieder, zum Beispiel durch Trigger-Momente, Flashbacks zu erleben, in alte Muster geworfen zu werden, in alte Empfindungen geworfen zu werden und den Beobachtergeist zu schulen, das hilft so sehr, um mehr letztlich auch Nervensystemregulation zu entwickeln und um dadurch mehr Containment, also mehr Halt im eigenen Innern zu erschaffen. Und der Aspekt, den du noch beschrieben hast, der ist auch super wesentlich und deswegen ja auch immer wieder so wie ein roter Faden in meinem Buch oder in aller meiner Arbeit drin. Das Wort Wohlwollen verwende ich dafür so gerne. Du hast es gerade so dieses Weicherwerden genannt mit sich selbst und mit anderen. Also eine Haltung entwickeln zu können, eine innere, die es uns ermöglicht, nicht sofort zu urteilen, sondern eben wohlwollender uns selbst und andere wahrzunehmen und dadurch auch wieder ganz neue Denkoptionen zugänglich zu machen und auch dann Handlungsoptionen zu ermöglichen.
Liebe Verena, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich verlinke auch nochmal deine Seite und wie man dich finden kann, falls man dich noch nicht vorher gefunden hat. Und ich bedanke mich sehr, sehr, sehr für dieses tiefe und sehr aufschlussreiche Gespräch. Danke, liebe Verena. Und euch wünschen wir jetzt noch einen wunderschönen Tagabend, wo auch immer ihr gerade seid. Ciao.